Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Folge von der Quotenfrau in einem ganz besonderen Ambiente. Ich habe das große Glück, dass ich im Hotel Sacher in Seefeld einige Tage verbringen darf. Und ich bin in dieses Haus gekommen und war begeistert von dem Stil. Ich war begeistert von den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dieses Hotel so besonders machen. Und ganz besonders macht dieses Hotel die langjährige Sacher-CEO Elisabeth Gürtler. Sie ist Unternehmerin, sie war Opernballchefin und auch an der Hofreitschule in Wien Geschäftsführung. Und ja, ich bin riesig gespannt und freue mich sehr. Grüß Gott, Frau Gürtler, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich, dass ich so viele erfolgreiche Damen derzeit bei mir habe. Das ist eine sehr schöne Sache und schafft eine besondere Atmosphäre.
Das ist sehr richtig. Ich würde gerne gleich mit der ersten Frage reinstarten und zwar viel diskutiert, die Quote. Was sagen Sie zur Quote? Braucht man es nicht? Haben Sie ja andere Ideen?
Ja, also prinzipiell, wenn man mal weiß, wie ursprünglich die Stellung der Frau war, dass sie nicht einmal wahlberechtigt war, da muss man sagen, man musste wahrscheinlich als Frau oder die Frauen mussten sich alles erst einmal erkämpfen, damit sie diese Gleichberechtigung überhaupt haben. Mittlerweile sind Frauen überall gleichberechtigt. Das Einzige, wo ein Unterschied besteht, ist halt, Frauen bekommen nun einmal die Kinder und das wird sich auch nie ändern. Männer werden die Kinder nie bekommen. Und immer wenn man ein Kind bekommt, hat man irgendwie das Gefühl, es ist ein Stück von einem selbst und man fühlt sich für dieses Stück sehr verantwortlich. Und daher war ich und hätte es auch nie zugelassen, dass hier die enge, würde ich mal sagen, die engste Betreuung des Kindes von jemandem anderen von meinem Mann durchgeführt wird und nicht von mir. Also ich habe mich endverantwortlich gefühlt, vor allem wenn Kinder krank waren und so weiter. Und da beginnt halt das Thema, dass Frauen natürlich, wenn Kinder krank sind, das Gefühl haben, sie müssen sich auch da besonders intensiv kümmern, sie müssen eventuell da sein, sie müssen eventuell nicht ins Büro gehen und so weiter. Daher weiß ich, es ist natürlich eine ganz wichtige Sache gewesen, dass man mit einer Quote diese Gleichberechtigung einmal erkauft. Andererseits, wenn man mir sagt, ich bin eine Quotenfrau, dann werde ich sagen, um Gottes Willen, genau das will ich nicht sein. Denn wenn man, das ist ja irgendwo eine Bezeichnung für jemanden, der nicht aufgrund seiner Leistung, sondern nur zur Erfüllung der statistisch notwendigen Bedingungen an diesem Posten gekommen ist. Und das lehne ich eigentlich total ab. Ist auch eine Beleidigung, denn wenn eine Frau in einem Aufsichtsrat ist, wenn eine Frau in einer Geschäftsführung ist, in einem Vorstand, dann darf das nicht sein, nur deswegen, weil es heißt, wenn wir drei Männer haben, brauchen wir auch eine Frau, sondern die Frau muss so qualifiziert sein, dass man sie, egal ob sie Frau oder Mann ist, nehmen will, weil jedes Unternehmen hat das Bestreben, die Allerbesten an der Spitze zu haben und nicht jemanden nur dort zu sitzen zu haben, weil er die Quote erfüllen muss. Daher, ich lehne die Quote als Erklärung, warum jemand dort ist, total ab. Ich mag keine Quotenfrauen. Ich verstehe aber, dass es die Quote mal gegeben haben muss im Zuge der Gleichberechtigung.
Ich möchte ganz kurz zur Erklärung, vielleicht hört unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer ein leises Getrappel. Wir teilen eine große Leidenschaft, die Frau Gürtler und ich, und zwar Hunde. Und die wundervoll süße Jack Russell Dame von der Frau Gürtler ist mit dabei. Also nur kurz zur Erklärung, falls da Getrampel kommt, also Getippe vielmehr wie Getrampel. Frau Gürtler, Sie sind Unternehmertochter. Wie hat das Ihre Kindheit geprägt?
Ja, ich meine, man muss wissen, ich bin 1950 auf die Welt gekommen, da war die Welt noch ganz anders und ich hatte einen sehr autoritären Vater und habe eine sehr autoritäre Erziehung genossen. die Einstellung meines Vaters war, und die hat uns immer wieder, ich habe noch eine Schwester, immer wieder auch zur Kenntnis gebracht, ihr habt keine andere Aufgabe als die Schule und in der habt ihr sehr gut zu sein. Und es wäre für mich undenkbar gewesen, nicht einen Vorzug zu haben, weil das wäre für ihn eine Nichterfüllung einer notwendigen Leistung. Und ich habe mich immer schon mit Tieren verbunden gefühlt. Mein größter Wunsch war es, zu reiten. Reiten war nur möglich mit einem Vorzug. Ohne Vorzug war das Reiten, hat er mir auch immer erklärt, ist es aus, kein Reiten. Meine Schwester ist gerne Ski gefahren. Ich war dann auch in der Hofzeile, da gab es dann diese Skirennen der katholischen Schulen. Die hätte dort nicht dabei sein dürfen, wenn sie keinen Vorzug gebracht hätte. Daher, meine ganze Erziehung war immer auf Leistung ausgerichtet. Und das hat sich dann fortgesetzt, dass ich gesagt habe, ich hätte so gerne ein Pferd, mein eigenes Pferd. Ich habe dieses Pferd, man hat mir es in Aussicht gestellt, wie ich 10 Jahre alt war, wenn ich bis 14 den Vorzug habe, bekomme ich mit 14 ein Pferd. Was natürlich aber nicht, was ich nicht gewusst habe, hat mir gesagt, und wenn du keinen Vorzug mehr hast, dann ist das Pferd weg. Und das war noch viel, viel ärger als kein Pferd zu haben, sondern das war ja damals ein Teil meines Herzens. Und dieses Pferd zu verlieren wäre, und ich habe gewusst, mein Vater sagt die Dinge nicht, er macht sie. Und daher habe ich noch mehr gelernt, weil die Gefahr, dass das Pferd wegkommt, wäre ganz arg gewesen.
Das heißt, Sie haben Ihre Kindheit wirklich mit viel Fleiß und Leistung.
Ja, mein Vater hat uns jeden Tag in die Schule geführt. Immer ungefähr um 7:30 sind wir mussten auf jeden Fall um 7:30 warten. Er ist dann gekommen und wer nicht da war, war nicht da und konnte, es war ihm egal, er ist gefahren. Und da sind wir über die Grottenbachstraße gefahren, da waren immer so Fenster offen, Frauen haben ihre Staubtücher ausgebeutelt und Bettwäsche ausgebeutelt. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, geht's denen gut, die haben keine Ahnung, was ihr, also ich habe immer Angst gehabt, dass ich jetzt vielleicht heute eine schlechte Note bekomme und mein Vorzug eventuell weg sein könnte.
Wie sind Sie mit diesem Druck, der dann doch da war, umgegangen? Oder war das einfach zu dieser Zeit, dass man nicht umgehen hat können damit, weil man einfach das getan hat, was vom Elternhaus verlangt?
Die Bedingungen, zu denen ich etwas bekommen habe, hat mein Vater gestellt und ich musste sie erfüllen. Also da habe ich nicht viel nachdenken müssen.
Und hat er Ihnen dann auch gesagt, er ist stolz auf Sie?
Wenn wir den, wir haben, Vorzug hat geheißen, dass man mit dem Zeugnis gekommen ist und dass ich dann auch Geld dafür bekommen habe. Also ich kann mich erinnern, ich habe bekommen 50 Schilling, 100 Schilling und das war wunderbar, weil da habe ich mir dann viel leisten können dafür.
Vielleicht nehmen Sie uns dann ein bisschen mit in Ihre Geschichte. Sie haben so viele Stationen in Ihrem Unternehmertum schon gehabt. Was war denn vielleicht die herausforderndste Situation?
Ja, die herausforderndste Situation war sicher, also die schwierigste Situation war eigentlich das Ende, als ich mich entschließen wollte und entschlossen habe, zu sagen, ja, jetzt kommt die nächste Generation dran. Das ist sicher die schwierigste Entscheidung in meinem Leben gewesen, weil sie mit einerseits Abschied nehmen von etwas, was ich vom Jahr 1973 bis zum Jahr 2015 gehabt habe, was ja doch eine sehr, sehr lange Zeit ist. Und zu wissen, dass man eigentlich, wenn man sagt, man geht, sich auch wirklich nicht mehr dreimischen darf. Andererseits war es für mich auch so wieder das offiziell auch mir einzugestehen, jetzt bin ich im Pensionsalter und sich zurückziehen zu müssen, was natürlich kein, gerade bei Frauen, aber auch Männer wollen nicht alt werden, aber die sich selbst einzubekennen, dass man jetzt am Ende seines Berufslebens ist, zumindest den Kindern gegenüber, das so darstellen und das einbekennen muss, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich kann darum gar nicht verstehen, ich kann es wirklich nicht verstehen, dass Leute sagen, mein Gott, jetzt habe ich nur noch 2 Jahre bis zur Pension. Das ist furchtbar. Und ich sehe ja auch, was dieses Pensionsdasein für viele mit sich bringt. Sie sind nicht mehr gezwungen, sich mit Dingen zu beschäftigen. Und das bewirkt innerhalb von kurzer Zeit eine totale Veränderung von Menschen manchmal. Menschen, die ich an Spitzenpositionen erlebt habe, die sind in Pension und sind ein paar Jahre, nur wenige Jahre später, eigentlich so, dass man sich es gar nicht mehr vorstellen kann, dass die in der Spitze eines großen Unternehmens gestanden sind.
Und ja, das heißt, das war für Sie ein großer Schritt und eine schwierige Situation?
Ja, ganz schwierige Situation. Ich muss sagen, man macht das für Kinder gerne, weil man weiß, man eröffnet ihnen den Weg, sich selbst zu verwirklichen, ihre eigenen Ideen jetzt umzusetzen, etwas so zu gestalten, wie sie es für richtig halten. Natürlich mit dem Risiko, ist das auch richtig, was sie tun. Ist natürlich auch, dass man sich sagt, so, und damit werde ich einen großen Konflikt, nämlich den Generationenkonflikt, vermeiden, der für viele Unternehmen tödlich ist. Habe ich also im Tourismus, weil gerade im Tourismus gibt es viele Familienunternehmen, und dort ist es gerade in der Ferienhotellerie so, dass ja natürlich dann noch die ältere Generation auch in dem Hotel wohnt. Das heißt, die ist nicht weg. Die ist da und erlebt, was die jüngere Generation macht, kann natürlich den Mund nicht halten und mischt sich ein, und dann entsteht das, dass man eigentlich total verfeindet ist, dass das gute Verhältnis kaputt ging. Also das waren die Punkte, wo ich mir einfach gesagt habe, ja, dann, das muss einfach so sein. Was mir auch geholfen hat, dass ich, das war im Jahr 2015, dass ich da ja auch gleichzeitig Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule war. Das heißt, die habe ich ja damals noch weiter gehabt. Ich bin also nach wie vor, habe mein Auto in derselben Garage gehabt wie immer, habe auch noch ein Büro im Sacher gehabt, weil ich noch auch jetzt immer noch Geschäftsführerin der Holding bin, die aber nicht operativ tätig ist. Das heißt, ich bin nach wie vor vom Hotel Sacher aus in die Spanische Hofreitschule gegangen, habe aber weder links noch rechts im Haus geschaut, habe auch nichts, wenn mir jemand was erzählen wollte, habe ich keine Antwort drauf gegeben und bin in die Spanische gegangen. Also in der Spanischen habe ich damit noch einen Fulltime-Job gehabt, aber ich habe dann gewusst, ich brauche auch Hotellerie, und das war eigentlich der Entschluss, dass ich gesagt habe, ich habe ein Hotel in Tirol, das ein reiner Direktionsbetrieb damals war, und ich werde mich um dieses Hotel kümmern und werde es zu einem Sacher umfunktionieren. Darum habe ich diesen Schritt dann hierher gemacht. Das war natürlich wiederum mit der Spanischen Hofreitschule nicht vereinbar, weil Wien und Seefeld sind 500 Kilometer entfernt. Und das hat dann auch im Jahr 2018, 3 Jahre, habe ich also versucht, diesen Spagat irgendwie zu lösen. Aber nach 3 Jahren habe ich gesehen, das wird nicht gehen. Ich investiere hier Geld, ich investiere hier eigentlich eine Idee, und das soll ein Sacher werden. Da muss ich auch da sein, und habe dann 2018 die Spanische niedergelegt, aber habe jetzt hier, widme mich diesem Hotel mit meiner ganzen noch vorhandenen Kraft.
Sie haben schon gesagt, es soll ein Sacher werden, also alleine der Name Hotel Sacher, Sacher ist in Österreich überall bekannt. Merken Sie, dass das auch für Ihre Kinder jetzt ein gewisser Druck ist, oder sagen Sie, Sie schauen positiv in die Zukunft?
Also wenn ich sage meine Kinder, dann meine ich meine Kinder und meine Schwiegerkinder. Ich habe eine Tochter, die Alexandra, und einen Sohn, den Georg. Und die Alexandra ist verheiratet mit dem Matthias Winkler, so heißt jetzt Alexandra Winkler. Der Georg hat auch eine Ehefrau, die Efi. Und die führen das zu viert gemeinsam. CEO ist mein Schwiegersohn. Und mein Schwiegersohn ist eine starke Persönlichkeit, die schon bei dem Finanzministerium, Kabinettschef war bei Finanzminister Grasser, der auch beratend immer noch tätig ist bei verschiedenen Ministern. Daher, er ist der Erste im Haus, und ich bin überzeugt, dass er weiß, was er tut. Er ist natürlich auch in einer digitalen Welt, die bei mir noch gar nicht wirklich präsent war. Und bei einem Kind würde man sich vielleicht wahrscheinlich weniger zurücknehmen, vielleicht ein bisschen was sagen. Aber bei einem Schwiegerkind, vor allem wenn man weiß, dass der eigentlich auch eine anerkannte Persönlichkeit in der Wirtschaft ist, wird man still sein und sagen, ich verstehe das ja gar nicht mehr, was die machen.
Sie haben schon gesagt, Sie hatten eine Idee und sind dann eben, haben dieses Hotel umgebaut zu einem Hotel Sacher. Ich habe gesagt, ich komme rein und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Was ist das, wo 3 Werte, die Sie mit diesem Modell verbinden? Oder was wollen Sie den Gästinnen und Gästen zeigen oder spüren lassen?
Ich muss es von der anderen Seite angehen. Was will ein Gast? Und man kann nie alle Menschen glücklich machen. Aber was wollen die Gäste, die ich gerne als Gäste habe? Das sind Gäste, die hart arbeiten, die erfolgreich sind, die auch in ihrem Leben schon es zu etwas gebracht haben, weil es ist ein 5-Sterne-Superior-Hotel. Das heißt, man hat investiert Geld, man investiert vor allem seine Zeit. Und ich weiß für manche nicht, was wertvoller ist. Gerade die, die noch aktiv im Beruf leben, sind für die ist ihre Zeit sehr, sehr wertvoll. Das heißt, das Investment, das sie hier in dieses Haus setzen, das muss sich rentieren und muss für sie so sein, dass ihre Erwartungshaltung, was von dem, was sie davon haben, von wollen von dieser Zeit, erfüllt wird. Das soll eigentlich meistens etwas sein, das nachhaltig wirkt. Das heißt, sie wollen in einen besseren Zustand zurückfahren, als sie hier angekommen sind. Meistens sind sie ausgebaut, wollen Ruhe haben, wollen ein bisschen Entspannung haben, wollen vielleicht in dieser Zeit für ihre Gesundheit etwas auch erreicht haben. Sie wollen genießen, sie wollen sich über nichts ärgern. Das heißt, mit allen Sinnen genießen, das war der erste Ernst, das heißt, es muss von den Augen her sich Schönes bieten. Es muss die richtige Musik, die man manchmal gar nicht wirklich aktiv wahrnimmt, die aber das Unterbewusstsein steuert, da sein. Es muss der richtige Geruch da sein, auch ein Unterbewusstsein. Es muss die ganze Haptik, das heißt, was ich angreife, muss zu diesem Urlaubsort passen. Ich werde hier nicht Samt haben wollen, ich werde hier Loden haben, ich werde hier Leder haben, ich werde hier Felle haben, ich werde hier altes Holz haben. Es muss aber auch noch etwas sein, es muss natürlich das Essen hervorragend sein. Weil wenn ich auf Urlaub gehe, will ich mich nicht ärgern müssen, dass ich irgendwas esse, was mir gar nicht schmeckt. Es muss aber noch etwas sein. Es muss ein gutes Körpergefühl hier da sein. Daher biete ich sehr, sehr viel an aktiven Sportprogrammen an, Outdoor-Programme und Indoor-Programme. Und für die, die sich gar nicht bewegen wollen, haben wir Massagen, die vervielfältigt sind, von den Faszienmassagen bis zur Akupunktur und weiß Gott was allem, also bis Shiatsu, normale Sportmassagen, aber auch die allerbesten Kosmetikbehandlungen von Augustinus Bader und so weiter. Und dann gibt es noch ein Gefühl, man sagt immer nur, es gibt 4 Sinne. Es gibt auch so etwas wie ein soziales Wohlgefühl. Das heißt, ich muss mich in der Umgebung befinden, wo ich das Gefühl habe, dort gehöre ich hin. Es müssen Menschen da sein, die nicht alle gleich sind, aber wo ich das Gefühl habe, ich bin kein Fremdkörper. Ich habe dieses Gefühl des Fremdkörperdaseins gehabt, wenn ich in ein Designhotel gegangen bin. Da waren ganz andere Menschen, als ich es bin. Und ich habe mich dort immer, obwohl ich gewusst habe, diese Hotels sind sehr, sehr erfolgreich. Man kann nicht für alle Geschmäcker etwas bieten, aber ich habe mich dort schlecht gefühlt, weil ich war dort ein Außenseiter von den Menschen, die ich dort gespürt habe. Daher glaube ich, dieses Wohlgefühl im sozialen Sinn hat auch damit zu tun, wie sehr bin ich integriert. Ich muss nicht laut, ich möchte Ruhe haben in meinem Urlaub, aber ich möchte das Gefühl haben, dass das Menschen sind, die ich mir zumindest anschaue oder mit denen ich vielleicht auch mal ein Glas Wein trinke oder mit denen, wenn ich Yoga gemeinsam mache oder wenn wir vielleicht irgendeine Wanderung gemeinsam machen mit unserem Wanderführer, dass ich mit denen reden will und dass ich vielleicht dann nachher am Abend ein Glas Wein mit denen trinke und einmal sage, gut, es hat uns gut getan, oder? Also es muss eine gewisse Homogenität in der Gästegruppe geben. Und das sehe ich, und da komme ich zu dem, was ganz wichtig ist, es muss einen Gastgeber geben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und der Gast, so wie man ich Privatgäste habe, so habe ich hier und das Haus, hier ist mein wie ein privates Haus. Ich fühle mich hier als Gastgeberin und ich habe zu Hause mein Team. Wenn ich Gäste habe, habe ich ich koche nicht selber, dann habe ich auch jemanden, der serviert. Die alle sind mein Team und hier ist es ein großes Team. Und die müssen genauso freundlich sein und sich freuen, dass sie Gäste verwöhnen dürfen. Es wird nicht immer leicht sein bei allen Mitarbeitern, weil manche kommen neu dazu. Aber es gibt sowas wie ein Stammteam. Und das ist mit Gastgeber, mit mir gemeinsam.
Und da kommen wir jetzt zu einem sehr spannenden Punkt, weil viele Zuhörerinnen und Zuhörer von mir sind einfach auch in einer Führungsrolle. Und meine Frage ist es, wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie wirklich diese Werte nach außen tragen? Wie schafft man das?
Ich bin sicher, was Mitarbeiterführung betrifft, nicht gut, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil ich an mich selber hohe Ansprüche stelle, weil ich vor allem sehr rasch spüre, wenn ein Gast mit etwas nicht zufrieden ist. Ich brauche nur sein Gesicht anschauen. Und dann habe ich dieses unglaublich sofort, dieses Bedürfnis und Bestreben, es sofort besser zu machen und richtig zu machen. Und dieses sofort es besser zu machen, endet dann damit, dass ich zu den Mitarbeitern sage, bitte gehen Sie jetzt dorthin und schauen Sie, dass Sie dem rasch noch rasch nachschenken. Ja, das kommt nicht immer gut an. Obwohl ich es manchmal einfach meine, aus der Sicht des Gastes wäre es jetzt notwendig. Ja? Aber ich glaube trotzdem, dass meine Mitarbeiter, vor allem wenn sie länger bei uns sind, erkennen, was dahinter von mir steht. Dass es dieses Gefühl ist, ich möchte Gäste rundum glücklich machen und dass ich das alleine nicht kann, dass ich ein Team dazu brauche, das das mit mir macht. Und die wissen dann, und wir, die haben ja auch gesehen, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Also wir sehen heute auch ein Hotel, ein Member von Leading Hotels of the World. Und jeder, der weiß, was das bedeutet, ist, weiß, da gibt es also immer Mystery Checks. Da gibt es ungefähr 900 Kriterien, die erfüllt werden müssen. Und da, jeder weiß, es gibt Bewertungsplattformen. Und je nachdem, wie man da drauf ist und wie gut man bewertet ist, dort, so steht man im Ranking. Das heißt, Mitarbeiter, die wissen, wie ehrgeizig ich bin und wie wichtig es mir ist, erfolgreich mit diesem Hotel zu sein, verstehen, dass ich manchmal viel Druck mache. Aber Gott sei Dank habe ich hier Abteilungsleiter, die eigentlich, ich mache das ja meistens nicht direkt mit dem ganzen Team, sondern eigentlich, ich gebe diesen Druck an meine Abteilungsleiter weiter. Und da, die wissen dann, die kennen mich mittlerweile.
Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine Frage. Angenommen, es kommt eine junge, aufstrebende Frau zu Ihnen, die auch in die Gastronomie möchte, die in die Hotellerie möchte, wirklich in den Tourismus, es genauso liebt, wie Sie Gastgeberin zu sein. Welche drei Tipps möchten Sie dieser Frau auf ihren Weg mitgeben?
Dass es keine Work-Life-Balance gibt. Das heißt, das Gefühl, dass ich zwischen Vergnügen, Familie und Arbeit eine Ausgewogenheit haben muss, die wird im Tourismus leider nicht stattfinden. Weil die Arbeitszeiten im Tourismus, vor allem wenn man an der Spitze steht, bestimmt der Gast. Und ich werde mit 8 Stunden, mit 10 Stunden nicht wirklich durchkommen, denn ich möchte beim Frühstück, und zwar vorm Frühstück, schon wissen, ob alles richtig ist, ob alles richtig steht, ob alles richtig beschriftet ist, ob das Licht richtig ist, ob die Sauberkeit da ist. Und ich werde am Abend, wenn die Gäste an der Bar sitzen, und da ist es manchmal 11 und 12, das immer noch wissen wollen, ob alles in Ordnung ist. Das heißt, der Arbeitstag, und der, ich bin jetzt immerhin seit dem Jahr 1973 im Tourismus, wird mit der Work-Life-Balance, das wird sich schlecht ausgehen. Außer, und jetzt kommt das, was ich sage, was ganz wichtig ist, außer der Beruf ist ein Teil der Freude, ein Teil der Leidenschaft und man sieht den Beruf nicht als Arbeit an, sondern als einen Teil eines erfüllten Lebens. Dann kann man das machen. Und wenn man nicht wirklich mit Leidenschaft im Tourismus ist, dann wird es schlecht enden und man wird aus dem Tourismus rausgehen.
Dankeschön. Sie haben ja gesagt, Sie sind jetzt schon sehr lange im Tourismus. Gibt es irgendwas, was Sie sich zurückwünschen, wo Sie sagen, das war früher besser und im Gegensatz dazu gibt es irgendwas, wo Sie sagen, jetzt ist die richtige Zeit oder die bessere Zeit?
Ja, also ich kann mich erinnern, im Jahr 73 hat man weder eine Minibar gehabt, man hat nur das Roomservice gehabt. Reservierung, also wir im Sacher haben keine Reservierung gehabt. Die Reservierung war bei der Rezeption. Da hat einer angerufen oder einer ist da gestanden oder man hat damals ein Telefax bekommen. Jetzt gab es ja noch gar kein Fax, sondern da gab es ein Telegramm, wo jemand ein Zimmer reserviert hat und das hat dann alles die Rezeption abgewickelt. Also es gab nicht einmal die Trennung zwischen Rezeption und Reservierung. Und damals war natürlich auch die Reservierung ganz, ganz anders als heute. Heute hat sich das alles ein bisschen entpersonalisiert und ist sehr digital geworden. Man hat nicht mehr, man kriegt keinen Brief mehr, man kriegt auch fast kein Fax mehr, man kriegt ein E-Mail, aber auch das nicht mehr sehr oft. Man hat ein Reservierungssystem, das macht man auf und da sieht man, wer wieder reserviert hat. Das ist geschaut auf seine Webseite, da finden sich dann auch, weil man hat ja auf der Webseite auch den gleichen Reservierungsbutton. Und das Ganze spielt sich eigentlich ohne sehr persönliche Beratung ab. Und ich sage immer, das ist leider schade. Besser ist Leute, wenn sie wirklich, vor allem wenn sie einen Urlaub machen wollen. Es ist ein Unterschied zwischen Städtetourismus und Ferientourismus. In der Stadt fahre ich hin, weil ich entweder einen Geschäftstermin habe oder weil ich Sightseeing machen möchte. Da bleibe ich auch nicht sehr lange. Da muss ich gut schlafen können. Aber wenn ich Ferien mache, gibt es ja viele Dinge, die ich haben möchte. Faktoren, wie mein Zimmer sein soll. Es soll nur ruhig sein, es soll sonnig sein. Das ist mir wichtig, die Farbe, alles ist wichtig. Das werde ich wahrscheinlich nur im persönlichen Gespräch oder mit einem Mail herausfinden können, indem ich mir die wichtigen Punkte da definiere und frage, wie ist das und das und das. Und dann wird wahrscheinlich auch die Erfüllung dieser Wünsche besser sein, als wenn ich nur über eine Plattform reserviere. Das würde ich sagen, hat sich wahnsinnig verändert. Früher hat man mehr Kontakt zu den Gästen dadurch gehabt. Tut mir leid, dass das nicht mehr so ist. Auf der anderen Seite ist man heute natürlich vom Marketing her, man kann viel mehr Gästeschichten erreichen. Man kann auch als Tiroler Hotel viel internationaler sein. Es ist auch so eine gewisse Gerechtigkeit da. Denn bei Booking.com, man muss bezahlen. Aber man hat dieselben Chancen wie ein kleines Hotel mit 20 Zimmern, hat dieselben Chancen wie ein Betrieb mit 1000 Zimmern. Der muss einfach nur auf der Buchungsplattform da drauf sein bei Booking oder so. Also es ist eigentlich, würde ich mal sagen, demokratischer geworden. Was die Chancen, mehr Chancen eröffnet, wenn man es gut durchdenkt.
Herzlichen Dank. Liebe Frau Kürtler, wir sind schon am Ende unserer Folge und da habe ich immer so kleine Blitzlichter, also kurze Antworten zu kurzen Fragen. Ist das in Ordnung, wenn wir das kurz machen?
Bitte, wenn ich es beantworten kann so rasch, so schnell denken kann.
Bestimmt. Ich fange mit einer spannenden Frage an, die mich irrsinnig interessiert. Was macht Sie glücklich?
Harmonie. Wenn ich das Gefühl habe, alles ist in Harmonie, egal mit wem. Mit meinen Kindern, mit meinen Mitarbeitern, ich muss sagen, mit meinem Hund. Und mein Hund macht mich sehr glücklich, weil ich sehr viele Stunden mit ihm verbringe. In der Früh, wenn ich aufwache, ist er bei mir. Und wenn ich weggehe und ich nach Hause komme, begrüßt er mich, als wäre ich wahrscheinlich einen Monat weg gewesen. Also das alles macht mich sehr glücklich.
Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist die Aufgaben, die man aufgrund der Werte, die man hat, erfüllen sollte, zu erfüllen.
Was sind Ihre drei liebsten Stärken von Ihnen selber?
Meine größte Stärke ist Energie. Ich bin meistens nicht müde. Und ich habe ein großes Energiepotenzial, das so immer ist, so wie jetzt ist der letzte Tag, was kann ich jetzt noch alles machen? Das, glaube ich, ist etwas, wofür ich meinen Eltern dankbar bin. Das haben sie mir nicht anerzogen, sondern weitervererbt. Das ist wahrscheinlich von den Genen her da. Das kann man auch nicht lernen. Das zweite, wofür ich dankbar bin, ist, auch mit den Genen etwas zu tun, dass ich sehr logisch denken kann, analytisch denken kann. Also in der Schule war ich in Mathematik, in Latein, das waren eigentlich meine Fächer, mit denen ich immer besonders gut war. Das hat nichts mit Lernen zu tun, sondern mit logischem Denken, analytischem Denken. Und das Dritte ist, dass ich relativ rasch spüre, wie das soziale Umfeld reagiert. Also wenn ich gesagt habe, ich spüre, wie Gäste etwas aufnehmen, die sagen noch nichts, aber ich merke es an ihrer Körperhaltung, an ihren Augen, an allem. Das ist eine gewisse Sensibilität, die man Menschen gegenüber hat. Ich spüre, was die da jetzt empfinden. Und auf das reagiert man. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Jede Frau sollte.
Sollte realistisch sein, ihre Stärken und ihre Schwächen erkennen. Nicht in einer Traumwelt leben.
Und eine Frage, Sie haben schon gesagt, Sie haben viel Energie, Sie arbeiten nur mit und sind von früh bis spät quasi in dem Hotel. Was ist Ihr Geheimnis? Gibt es ein Geheimnis, wie man Energie, auch wenn man sie eben nicht vererbt bekommt, aufrechterhalten kann?
Das hängt mit Zielen zusammen. Man muss im Leben Ziele haben und etwas bewirken wollen. Wenn man keine Ziele hat und in den Tag hineinlebt, wird man nicht Energie entfalten. Aber die Ziele müssen ziemlich genau definiert sein, dass man auch weiß, was man erreichen will. Man sagt, ich will nur erfolgreich sein, dann wird das zu wenig sein. Sondern man muss diesen Erfolg definieren, in Schritte zergliedern. Was ist das Endziel, aber in welchen Teilzielen will ich dorthin kommen?
Und das machen Sie nach wie vor?
Ja, absolut.
Herzlichen Dank, liebe Frau Gürtler. Es war mir eine große Ehre. Es war so schön bei Ihnen. Und danke für Ihre tolle Gastgeberrolle. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke fürs Mitdabeisein. Und die letzten Worte dieser Folge gehören Ihnen.
Ich danke, dass Sie mich hierher eingeladen haben. Ich habe eigentlich das Gefühl, wenn man so eigentlich im reifen Pensionsalter ist, dass man uninteressant geworden ist. Und daher freue ich mich immer, wenn sich irgendjemand noch dafür interessiert. Weil ich weiß, wenn ich sage, dass man realistisch sein soll, ich weiß, was ich alles nicht erfülle. Und ich würde mich heute nie mehr für eine Stelle bewerben können, weil alle diese Dinge, die heute eine Selbstverständlichkeit sind, dieses ganze digitale Wissen, diese zusätzlichen Fähigkeiten, die man früher nicht gebraucht hat, das erfülle ich alles nicht. Und daher danke ich Ihnen, dass Sie sich trotzdem für mich interessiert haben als Oldie.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.